Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist das Thema heute. Wer glaubt, siegt. Und diese Predigt hat eine etwas biografische Geschichte von mir. Und die will ich euch einblenden, damit ihr versteht. Ich habe das erste halbe Jahr diesen Jahres als relativ schwierig erlebt. Jetzt weniger im Blick auf Gemeinde. Es gibt sehr viele Dinge, für die ich dankbar bin. Da läuft vieles gut. Auch persönlich, meine Frau und ich, uns geht's gut. Wir wohnen in Gottmadingen. Wir haben viele Freunde. Wir erleben Wertschätzung, erleben, dass Gott Projekte segnet, unsere Arbeit segnet, wir in guten Netzwerken gut unterwegs sind. Aber was mich sehr beschäftigt hat, war, dass sehr gute Freunde von uns durch eine ganz schwere Zeit gingen, gesundheitlich, familiär, da sind viele Dinge gelaufen, sie sind uns sehr nahe, wir sind zusammen im Hauskreis. Und ich habe dann immer gesagt, das kann doch nicht sein. Wir kämpfen für die, wir beten für sie, wir ringen und von Woche zu Woche gibt es eine schlechtere Nachricht. Und das ist schlimm, wenn man sowas selbst erlebt, aber ich weiß, ob ihr das nachvollziehen könnt. Mir ging es so, dass ich irgendwann Jesus wirklich ein Stück weit angeklagt habe und gesagt, Herr, das geht doch nicht. Das sind gute Freunde von uns und wir ringen mit denen, wir berufen uns auf dein Wort, wir nehmen Verheißungen, die du sagst. Und immer habe ich gesagt, Herr, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Greif doch ein. Du kannst das doch. Und es wurde schlimmer. Wir saßen dann gemeinsam teilweise im Krankenhaus, eine Nacht auf Intensivstation vor dem Zimmer verbracht, vor der Tür verbracht. Wir haben da gerungen, geweint miteinander. Und mir ging es so, dass ich irgendwann echt gemerkt habe, diese Ohnmacht, da zu stehen, nebendran zu stehen, noch dazu im Namen Gottes unterwegs zu sein, Jesus zu kennen und er tut nichts, das hat mich echt umgetrieben, das hat mich aufgewühlt, das hat mich beschäftigt. Und ich hab da richtig eine Glaubenskrise gekriegt und habe gesagt, was ist los, Herr? Glaube ich falsch? Warum meinst du es so böse mit den Menschen? Warum erleben wir keinen Segen? Warum wird es immer schlimmer? Und die sind bis jetzt noch nicht ganz durch. Sie sind durch das Gröbste durch, aber immer noch, also seit mehreren Monaten, ist das eine Sache, wo wir uns miteinander reiben an Not und ein Stück auch an Gott. Und immer kam mir dieser Satz in den Sinn, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das war die eine biblische Wahrheit. Und auf der anderen Seite dachte ich, ja und wo sehe ich es denn? Wo erlebe ich es denn? Ich erlebe doch nur Rückschläge, Niederlagen. Das Zweite dazu, mein Schwiegervater hat eine chronische Krankheit seit vielen Jahren und in der gleichen Zeit ist es mit ihm sehr dramatisch schlimmer geworden. Er wohnt nicht in der Region, er wohnt in Pforzheim. Wir aus Entfernung haben immer gesagt, was können wir machen, wie können wir ihn unterstützen. Und auch da sind wir oft hingefahren und versucht irgendwie zu helfen, praktisch zu helfen. Pflegerisch, medizinisch ist er versorgt, aber seine Frau, meine Schwiegermutter aufgerieben, meine Frau entsprechend auch. Und ich dachte, noch so ein Ding, chronische Krankheit, die immer schwieriger wird, wo es eher abwärts geht. Und wir stehen daneben, wir ringen, wir beten, wir segnen, tun, was wir können und erleben doch nur ganz wenig Besserung, wenn überhaupt. Und ich vermute, ihr könnt das bei euch einblenden, dass ihr vielleicht das auch schon mal erlebt habt, so eine Sache, wo man ohnmächtig da ist und nichts machen kann. Wo man fest glaubt, wo man Jesus kennt, betet, fastet und auf der anderen Seite dann eine Situation chronisch immer schwieriger, immer auf Abwärts trennt. Und das Dritte obendrein, dann noch Menschen vor Augen, mich selbst, wo ich gemerkt habe, es gibt Themen in meinem Leben, da stolpe ich immer wieder drüber. So Oldtimer oder alte Geschichten, die man immer wieder kennt, wo man denkt, hey, das habe ich doch schon vor Jahren eigentlich gelernt, das hat Jesus dir gezeigt. Und mitten in dieser Krise wieder die gleiche Nummer. Wieder diese Sache, wo ich mich eigentlich nicht gut im Griff habe, nicht gut steuern kann, wo mir Dinge passieren. Und ich sage, Herr, ich kenne dich doch, du kennst mich, wir sind so lange mit unterwegs, warum passiert mir immer wieder der gleiche Fehler? Wo man dann an sich selber auch mal Fragezeichen setzt. Ich vermute, bei euch sind es andere Themen, aber vielleicht doch die gleichen. Ein anderes Setting, aber doch das Gleiche. Und dann habe ich immer wieder diesen Vers im Kopf und habe gesagt, Herr, 1. Johannes 5, ich weiß, was da steht. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und ich bin in der Welt und ich habe Probleme mit mir. Mein Schwiegervater geht es schwierig. Unsere besten Freunde gehen durch eine Krise, sehr schwierig. Wo ist der Sieg? Das war der Grund, dass ich länger mit Gott gerungen habe und darum diese Predigt euch heute mitbringe. Ich möchte mit euch fragen, und ich stehe teilweise immer noch in der Spannung. Mein Schwiegervater geht es ein bisschen besser, weil er ist immer noch chronisch krank. Unsere Freunde sind durchs Gröbste durch, aber ganz gelöst ist die Situation noch nicht. Da stehen noch medizinische Therapien an. Und ich selber bin immer noch der Alte. bin unterwegs mit Jesus, aber weiß nicht und kann nicht für mich die Hand ins Feuer legen, ihr vielleicht für euch auch nicht. Was mache ich damit? Und ich möchte mit euch diesen Bibelvers anschauen. Wer glaubt, siegt. Es steht im 1. Johannes 5, weil ich dabei eine für mich persönlich, für meine Fragen eine Entdeckung gemacht habe, die ich gerne mit euch teilen möchte. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, ziemlich weit hinten in eurer Bibel, aber ich habe den Text auch hier vorne gebeamt, da könnt ihr reinschauen. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Soweit aus 1. Johannes 5. Es ist manchmal ganz gut, es ist immer ganz gut, wenn man Bibelverse im Zusammenhang liest, oder? Weil dann bekommen sie Tiefe, bekommen anderen Charakter und man merkt, was ist eigentlich der Kerngedanke, worum geht es hier in dieser Geschichte? Und darum möchte ich mit euch an diesen Versen noch einmal entlang gehen, das mit euch aufschließen und am Schluss wirklich fragen, was heißt das denn für unsere typischen Situationen wie Leid, Ohnmacht, chronische Situationen, wo wir nicht rauskommen und persönliche Unreife oder persönliche Themen, die wir einfach nicht so leicht unter die Füße kriegen. Wenn ich die Lösung habe und sage, das ist der Glaube, der siegt, dann könnte ich doch jetzt darüber ein Buch schreiben, oder? Nicht nur eine Predigt. Ich meine, Predigt ist nett, aber ein Buch schreiben, wo heißt Glaube, der siegt. Siegreicher Glaube oder so. Und ich würde das publizieren in irgendeinem guten christlichen Verlag und so auf dem Rückseite des Buches würde ich schreiben, Sie finden in diesem Buch Geheimnisse der Bibel, Prinzipien der Bibel, biblische Prinzipien, die garantieren, dass Ihr Leben sich völlig verändert. Dass Sie aus Krisen Siegen machen, dass Sie aus Schwierigkeiten gestärkt hervorgehen und dass Sie merken, wie Sie und Ihr Umfeld sich völlig verändert durch Gottes Kraft. Garantiert. Biblische Prinzipien, kann man sich darauf verlassen, Gottes Wort gilt. Wäre wahrscheinlich ein Bestseller, oder? Oder vielleicht, ja gut, Uwe Mackfeld ist nicht so bekannt. Ich müsste mir vielleicht noch einen Co-Autor suchen, der noch einen großen Namen hat. Aber dann garantiert, oder? Wirklich, überleg das mal ernsthaft. Ein Buch, wo mir zeigt, so gelingt das im Leben mit Gott. So gelingt das, dass mein Leben wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Die gute Nachricht ist, das Buch haben wir schon, das heißt Bibel und es ist nicht von mir. Wir brauchen nicht noch viele andere Bücher. Wir brauchen neues Verständnis von dem, was Gott sagt. Und das möchte ich mit euch schauen. Was sagt er denn? Wie geht das denn? Ich habe dabei einen 3-Schritt entdeckt. Und bevor ich dazu komme, möchte ich euch vor ein paar Abkürzungen warnen. Es gibt manchmal so einen Wunsch, man hätte wirklich gern so ein Buch, so ein Bestseller, der alles ganz einfach darstellt. Und meine Erfahrung ist immer, Abkürzungen sind schwierig. Nicht zuletzt kann man das in Matthäus 4 entdecken, wo der Teufel Jesus 3 Abkürzungen anbietet, wie er zu Ruhm, Herrlichkeit und Pracht kommt. Ist nicht Jesu Weg. Abkürzungen klingen toll, haben aber oft einen ganz großen Pferdefuß. Mir hat jemand vor einiger Zeit angerufen, da habe ich zum ersten oder zweiten Predigt zu Corona gehalten und hat gesagt, Online-Gottesdienst gesehen, hat gesagt, Uwe, du musst den Leuten unbedingt sagen, sie müssen Psalm 91 proklamieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Psalm 91 proklamiert. Das ist, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und da geht es darum, dass man dann Verse zitieren soll und die Seuche, die im Finstern schleicht, wird mich nicht erreichen. Zehntausende werden fallen, aber mich nicht. Und wir haben gern so, ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ihr tut. Es ist ja nicht schlecht, Bibelverse auszusprechen in Situationen hinein, proklamieren als Methode. Ich sage jetzt Gottes Wort über diese Situation und ich erwarte, dass sich dann alles ändert. Das ist nicht schlecht, sich auf Gottes Wort zu berufen, aber ich bin jemand, der sagt, Vorsicht vor Methoden. Methoden funktionieren oft nicht, wenn sie nicht in Verbindung mit Jesus geschehen. Es gibt eine Nachbarin von mir, die sagt zum Beispiel immer, sie bekreuzigt sich immer, wenn sie eine schlechte Nachricht bekommt. Und ich habe gedacht, hey, finde ich nicht schlecht. Wenn du dabei zu Jesus betest, dann sagt Jesus, ich stelle mich unter dein Kreuz, ich kann mich eigentlich nicht selber segnen, segne du mich. Ist nicht typisch FEG, Aber wenn es im Glauben geschieht, ist es gut. Wenn es eine Methode ist, nach dem Motto, um Himmels Willen, ich zünde eine Kerze an und ich mache schnell ein Kreuz, dann habe ich da Fragezeichen. Was für eine Methode habt ihr? Und da gibt es viele Methoden heutzutage, wo man sagt, wenn ich diese Methode anwende, dann wird es alles besser. Jemand hat vor kurzem gesagt, als Jugendlicher, er hat mal gelernt, ich muss einfach meine Feinde segnen. Und er geht in die Schule, wo er gemobbt wird, wo er Schwierigkeiten hat, und er spricht Segen. Nicht laut, aber heimlich und leise spricht er Segen aus über die Leute, die ihn mobben. Ich sage, finde ich gut. Andreas, mach das. Aber tu es nicht als ein magisches Ritual, als eine Formel, sondern tu es in Verbindung mit Jesus und sag, Jesus, ich kann den eigentlich auch nicht leiden. Aber in deinem Namen segne ich ihn, und segnen heißt in der Bibel dann ganz praktisch, wenn er hungert hat, gebe ich ihm was zu essen, wenn er durstig ist, gebe ich ihm was zu trinken, wenn er in Not ist, helfe ich ihm. Und dann wirst du merken, es verändert was. Davor ist es eher Methodik. Also ich will euch keine Methode mitgeben, weil die funktioniert nicht, sondern ich werde euch am Ende, ihr werdet es sehen, mehr noch an Jesu Hand geben, sagen, hey, an Jesu Hand, den 3 Schritt des Glaubens zum Sieg, den will ich euch zeigen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wie geht das? In unserem Bibeltext finden wir 3 Schritte. Und mir ist dann als Illustration dieses Bild von dem Dreisprung eingefallen. Ich muss gestehen, ich kenne die Sportart nicht ganz so gut. Ich habe es noch nie gemacht. Ich kenne Weitsprung, wo man voll anrennt, ja, und dann im letzten Moment aus dem vollen Lauf springt man los und guckt, dass man irgendwie so weit wie möglich im Sand landet. Dreisprung ist speziell, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Die machen erst so einen Hopper, dann machen sie einen Step, also einen großen Schritt, und dann springen sie erst in den Sand. Das sieht immer ein bisschen komisch aus. Man denkt, warum hüpfen die erst noch, bevor sie hüpfen? Oder? Kennt ihr das? Also ist aber eine olympische Disziplin. Und für mich ist das ein hilfreiches Bild für das, wie das geht, dass unser Glaube zum Sieg wird. Nämlich in unserem Bibeltext ist es auch nie, wer glaubt, siegt. Das ist nicht eine Linie, sondern das sind 2 entscheidende Sprünge dazwischen. Und auf die kommt es, glaube ich, an, oder die will ich mir euch anschauen, damit wir merken, was können wir denn tun? Erstens Hopp, so beim Dreisprung, zweitens Step und drittens Jump. Diese 3 Schritte vom Glauben zum Sieg, die stehen in 1. Johannes 5 und die möchte ich euch nahebringen und möchte euch einladen, das mal auszuprobieren. Erstens, wer glaubt, der ... steht, und wer ... der ... und wer ... der siegt. Es gibt nicht diese direkte Verbindung, ich glaube, also läuft alles gut. Da liegen 2 entscheidende Schritte dazwischen, auf denen Gott die Verheißung legt, von dem unser Vers hier spricht. Der erste Teil, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. In diesem Zusammenhang von Vers 1 geht es darum, dass Johannes einfach sagt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der gekommene Messias, der Sohn Gottes, wer Gott liebt, liebt auch den, den er gesandt hat. Der erste Schlüssel zu einem Leben, das sich verändert, das unter Gottes Kraft und Segen steht, ist etwas, was uns als FEG sehr geläufig ist, aber was wir vielleicht ganz neu entdecken müssen. Der erste Schritt ist, liebe den Christus, liebe Jesus. Hab Jesus lieb. Hab Jesus lieb, da wo du bist, da wo du in eine Krisensituation kommst. Der erste Schritt ist nicht zu sagen, was für ein Konzept, was für eine Methode soll ich machen, wie komme ich zu einem siegreichen Leben, sondern das erste ist, Herr, ich hab dich lieb, hier bin ich verstehe das nicht. Das beschäftigt mich, Jesus, ich komme mit meinem aufgewühlten, wunden Herzen, mit meinen Fragen oder mit meinem Dank zu dir. Ich hab dich lieb, mein Leben gehört dir, ich habe es an dich verloren. Du hast dein Leben für mich verloren, ich habe mein Leben an dich verloren, wir gehören zusammen, Herr. Ich hab dich lieb, und da stehe ich jetzt hier. Und ich liebe dich in meinem Leben, so wie ich bin, meine Gebrochenheiten, meine Grenzen, so wie es um mich herum geht, ob es mir gut geht oder schlecht. Habt Jesus lieb. Das ist der Anfang des Sieges. Es ist nicht eine Methode, sondern es ist wirklich ein, Herr, hier stehe ich mit der Situation. Wir lieben uns, und du siehst es, und du leidest mit, und du kennst mich, und ich erwarte jetzt, dass was passiert. Ich halte mich an dir fest. Die ersten Christen, die haben das Römische Reich auf den Kopf gestellt, die haben es verwandelt, nicht weil es eine tolle Methode hatte oder eine super Strategie, es waren einfach nur Leute, die Jesus lieb hatten, die von ihm erzählt haben, die sich an ihn gebunden haben, deren Prioritäten an Jesus hingen und die gesagt haben, wir können nicht anders. Luther, ich stehe, ich kann nicht anders. So ist es. Ich liebe diesen Jesus. Da gibt es für mich kein Auskommen, da gibt es für mich keinen Kompromiss. An der Stelle hänge ich an Jesus fest. Das ist keine Schwäche. Jesus liebhaben ist keine Schwäche, es ist die Quelle der Kraft. Er ist der Herr. Und wenn mein Herz dem Herrn gehört, dann ist der Herr für mich. Dann steht er für mich ein. Dann werde ich merken, er sieht mich, so wie im Alten Testament, 2. Mose 3, als Gott Mose sagt, ich habe das Leiden meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich sehe, wie es denen geht, wie die unterdrückt werden, wie die ausgepresst werden, wie die noch zusätzlich Lasten tragen müssen. Das sind meine Leute. Die haben mich lieb, die kennen mich. Der Schlüssel, dass unser Leben unter Gottes Segen steht, ist, dass wir ihn kennen und er uns. Und da geht es nicht darum, dass ich christlich erzogen bin. Meine erste Dienststelle war in einer Gemeinde bei Frankfurt, über 100 Jahre alt. Ich fand es als große Ehre, dass man einen jungen Dienstanfänger einer über 100-jährigen Gemeinde anvertraut. Aber ich habe auch gemerkt, es ist eine große Herausforderung. Wir hatten da viele Menschen, die in zweiter, dritter Generation Evangeliker waren. Das kannte ich nicht. Also ich bin mit 20 zum Glauben gekommen, habe dann FEG entdeckt. Und ich habe gemerkt, es ist so schwer für Menschen, die in der zweiten, dritten Generation Evangeliker sind und gar nicht so recht wissen, habe ich mein Herz an Jesus verloren? Ich kenne es gar nicht anders. Ich bin so aufgewachsen, ich bin so sozialisiert, ich bin so groß geworden. Und viele Jugendliche sind gekommen, sagen, Uwe, ich beneide dich, dass du mit 20 zum Glauben gekommen bist. Und ich dachte am Anfang, ja, weil die gedacht haben, ich hätte 20 Jahre lang machen können, was ich wollte. Das haben sie nicht gemeint. Sie haben gemeint, Uwe, du weißt, wer Jesus ist. Du weißt, was Vergebung ist. Du weißt, was Neuanfang ist. Du hast so eine Liebe zu Jesus, die hätte ich gern. Ich weiß gar nicht, von was ich mich bekehren soll. Ich habe nie was falsch gemacht. Also eher so der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich habe nie was falsch gemacht. Ich habe dir immer gedient. Und habe gesagt, das ist egal. Du hast gar noch nicht genug begriffen, wie sündig du bist. Bitte Jesus darum, dass er dir zeigt, wie viel er für dich getan hat. Du kannst noch so brav gewesen sein. Bitte darum, dass er dir seine Liebe zeigt. Das ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, dass wir immer nur unsere Traditionen aufrechterhalten, sondern Jesus-Liebe. Und gerade wenn ihr irgendwo in der Krise kommt, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr merkt, da komme ich nicht durch, das ist wie eine Wand, ich laufe dauernd dagegen, da hilft keine Tradition, da hilft keine christliche Sozialisierung. Da kann ich nur sagen, Herr, hilf. Ich gebe dir mein Herz neu, jetzt erst recht. Das war mein Gebet, als wir da vor dem 10 Meter Intensivstation saßen. Ich habe für die betroffene Person gebetet und habe selber gesagt, Herr, und ich selber gebe mich auch in deine Hand mit allen Fragen. Ich habe dich doch lieb. Sie haben dich doch lieb. Du kennst sie, greif ein. Und wenn du nicht eingreifst, dann nimm uns zumindest in deine Hand und trag uns da durch. Das ist es im Nachhinein, was mich gehalten hat, dass ich wusste, Jesus ist da, auch wenn er nicht alles auflöst. Der erste Schlüssel zu einem Leben in Gottes Kraft, in Sieg, was die Welt verändert, was euch verändert, ist einfach Jesus liebhaben. Und wenn ich merke, da bin ich noch gar nicht so klar, dann sage ich, Herr, schenk mir das. Ich möchte dich lieben lernen, ich möchte es tiefer verstehen. Dir soll wirklich mein Herz gehören. Wer glaubt, liebt. Das ist der erste Schlüssel. Wer glaubt, liebt. Und das zweite, ihr könnt das hier vorne lesen, ich lese euch gerne auch nochmal vor. Daran erkennen wir, Vers 2, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Der zweite Schritt, um die Kraft Gottes im eigenen Leben zu erfahren, ist, dass ich ihn einfach lieb habe. Und dann sag, Herr, was sagst du, was ich tun soll? Was ist dein Weg? Ich hätte manchmal gern so ein großes Geheimnis und einen Geheimschlüssel, eine Methode. Und die Methode heißt, tu, was Jesus dir sagt. Da, wo du stehst, in Ohnmacht, in schwierigen Situationen, in Verzweiflung über sich selbst, sag, Herr, ich habe dich lieb. Was soll ich tun? Oder was soll ich lassen? Liebe zu Gott und seine Gebote halten ist in der Bibel nicht zwei Paar Stiefel, es gehört eigentlich zusammen. Jesus sagt einmal, Johannes 15, wer mich liebt, hält meine Gebote. Ist doch klar, wenn ich jemanden wirklich sehr lieb habe, dann orientiere ich mich an ihm, dann ist mir sein Wille wichtig, dann habe ich Respekt vor dem, was ihm heilig ist. Ich hoffe, dass es in eurer Ehe so ist, dass es nicht egal ist. Ich liebe meine Frau, aber was sie will und was sie sagt und was sie denkt, ist mir völlig egal. Da würde ich sagen, irgendwas hast du mit Liebe nicht verstanden, oder? Dann sagen, hey, irgendwie, da ist was schief gewickelt, mindestens. Jesus sagt, wer mich lieb hat, hält meine Gebote. Und nochmal zu dieser Urchristenheit, die wir oft hochhalten und sagen, wie haben die denn das Römische Reich aus den Angeln gehoben? Waren Leute, die Jesus lieb hatten und einfach taten, was er wollte. Um ihre Feinde gesegnet, sie waren bereit für Jesus zu sterben. Der römische Kaiser hat sich die Leute zu sich als Pfleger und Versorger in seinen Staff, wie will man denn sagen, egal, ihr wisst, was ich meine, in seine Umgebung geholt, weil er wusste, die bringen niemand um, die bringen noch nicht mal ihre Feinde um. Und dieser Glaube von diesen Leuten, die ganz schlicht Jesus lieb hatten und ganz schlicht taten, was er sagte, das hat die Gesellschaft verändert. Stellt euch vor, wir alle schwärmen hier aus, morgen ist Montag, und bevor wir in den Tag starten, sagen wir einfach, Jesus, ich hab dich lieb, so wie ich bin, mit allen Fragen, mit allen Grenzen, mit dem, was ich kann, was ich nicht kann. Was möchtest du heute, dass ich tun soll? Zeig's mir. Ich bin hundertprozentig bereit, es zu tun, es reicht eine Sache. Und wenn ich dich höre, wenn ich merke, was du willst, ich tue es, versprochen. Ist es zu naiv? Ich glaube, das ist das Geheimnis des Siegs. Unser Glaube hat die Welt überwunden. Wie? Indem das Leute sind, die Jesus lieb haben und aus Liebe zu ihm tun, was er sagt und lassen, was er sagt, das ist nicht gut. Eigentlich nicht schwer. Vielleicht soll man doch einen Bestseller schreiben, oder? Oder sagen, hey Leute, kauft euch eine Bibel. Das ist doch so, wenn Leute sich eine Bibel kaufen oder geschenkt kriegen und anfangen aufrichtig zu lesen, da passiert das doch, oder? Da passiert das doch, dass plötzlich Gottes Geist hineinkommt, dass sie verstehen, wer Jesus ist, ihnen klar ist, wer sie sind und dass sie die Welt mit anderen Augen sehen und nicht mehr weltlich denken, sondern geistlich denken, Gottes Reich im Fokus haben. Der dritte Punkt. Ach so, das muss ich noch ergänzen. Ich habe euch hier so ein Joch mitgebracht. Gibt's vermutlich, in Sinn gibt's es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es noch in Teilingen sowas zu sehen ist. Vermutlich auch nicht. Ihr seid ja immer ein bisschen weiter als wir Deutschen. Genau, ihr habt ja uns als Muttergemeinde gegründet. Also inzwischen seid ihr Oma geworden. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst. TDC Neustadt, Radolfzell und Gottmarding sind aus euren Lenden hervorgegangen, Anführungszeichen. Was ich jetzt sagen will ist, manche Leute, gerade wenn man christlich aufgewachsen ist und Gebote hört und denkt man, oh, ist doch furchtbar schwer. So anstrengend, das kriege ich nicht hin. Jesus hat in Matthäus 11 zu Juden gesprochen, ganz frommen Leuten, und bei den Juden war es damals genau geregelt, was heißt welches Gebot, wie muss ich es befolgen. Da gab es sozusagen Ausführungsbestimmungen, hunderte von Artikeln. Und die Leute waren mühselig und beladen, und wir predigen das oft und sagen, hey, lieben Leute, kommt zu Jesus, dann seid ihr nicht mehr mühselig und beladen. Aber im Kontext waren das fromme Leute, die mühselig und beladen waren. Leute, die christlich erzogen wurden, denen man alle Gebote gesagt hat und die genau wussten, was man alles tut und was man nicht tun darf. Die waren mühselig und beladen. Jesus sagt, hey, kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn meine Last ist leicht. Warum ist es leichter, Jesus nachzufolgen, als christlich sozialisiert zu leben? Das Bild vom Joch. Jesus sagt, ich habe ein Joch mit euch. Ich will nicht nur, dass ihr meine Zugesel seid, sondern ich trete mit euch zusammen in Joch. Wir sind zusammen unterwegs. Ich als Christ, egal wo ich hinkomme, weiß, egal wo ich hingehe, Jesus lebt in mir und er ist schon dort. Und wenn ich in den Intensivstationen auf dem Bett sitze oder wenn ich ins Sterbebett gehe oder wenn ich zu meinem Nachbar gehe oder wo auch immer, ich bin nicht allein und ich bin in Jochgemeinschaft. Wir sind zusammen eingespannt. Ich bin ein Nachfolger. Das heißt, Jesus geht voraus. Ich folge nur nach. Merkt ihr, das ist nicht Gesetzlichkeit, das ist nicht Druck, sondern was, Jesus, du bist mit dabei, wenn ich morgen dieses schwierige Gespräch habe? Was, du bist mit dabei in dieser Beziehung? Meine Last ist leicht. Ich schulter mit und da, wo du nicht tragen kannst, trage ich dich sowieso, das kennen wir. Das ist nicht nur bekannt, sondern das ist wahr. Seine Gebote halten, so heißt es hier im Johannesbrief 5, ist leicht. Ja, Johannes, hast du keine Ahnung von dem Gebot? Doch hat er. Ist leicht, weil ich mit Jesus unterwegs bin und weil ich seinen Geist habe.
Wir können heute nicht mehr körperlich mit Jesus unterwegs sein, aber wir haben noch mehr. Wir haben seinen Heiligen Geist, der uns leitet, der uns ausrüstet, Kraft gibt. Bevor ich zum dritten Punkt komme, nochmal kurz innehalten. Wo ist es, dieses Thema, diese Predigt für dich relevant? Wo tippt das was an? Denkst, Uwe, an der Stelle ist es, glaube ich, meine Geschichte. Da wünsche ich mir mehr von Gottes Kraft, da wünsche ich mir mehr von der Veränderung. Ja, ich habe Jesus lieb und ich bin bereit zu tun, was er will. Was hält dich dann? Dritter Schritt oder der letzte entscheidende Jump ist dann nämlich eine Verheißung. Du musst nicht mehr machen. Du musst dann nicht noch ins Draufsatteln, noch ein Geheimnis entdecken, eine Methode anwenden, sondern dieser Glaube an den lebendigen Jesus, mit dem ich in Gemeinschaft unterwegs bin, mit dem ich hineintrete in die Not, in die Ohnmacht, in chronisch schwierige Situationen oder in meinen eigenen blinden Fleck und dunklen Schatten. Dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Freunde, Welt ist nicht draußen, Welt beginnt hier oder hier. Wir denken immer, draußen ist die Welt. Meine Beobachtung nach sitzt die hier. Ich bin furchtbar weltlich. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich bin doch genauso geprägt, habe die gleichen Medien, die gleiche Denke, bin von Natur aus auch eher egoistisch als selbstlos und all die anderen Dinge. Und unser Glaube ist der Glaube, der die Welt überwunden hat, wenn hier bei mir, aus Liebe zu Jesus und als jemand, der so gut er kann, Jesus folgt, nicht mehr Welt herrscht, sondern Gottes Geist herrscht. Da beginnt eine Veränderung, die nicht von mir, sondern von ihm kommt. Was hat das bedeutet für meine drei Fälle, von denen ich am Anfang erzählt habe? Unsere Freunde haben immer noch eine sehr schwierige Zeit. Sie sind durch das Gröbste durch, aber noch nicht wirklich safe. Und meine Frau und ich, wir stehen daneben und wir beten, wir glauben für sie. Ab und zu haben wir für sie auch gefastet. Und ich merke, indem wir das tun, mitleiden, in enger Bindung an Jesus, haben diese Freunde uns gesagt, wir verstehen Gott auch nicht, aber durch euch ist er uns nahe. Das hat mich so berührt, wo ich dachte, wenn ihr wüsstet, wie es uns geht mit Jesus gerade. Aber da ist was passiert, indem wir uns an ihrer Stelle für sie geglaubt, für sie gebetet haben, in eigener Ohnmacht. Haben sie erlebt, wir sind nicht allein, die noch viel mehr in dem Schlamassel drin staken. Bei meinem Schwiegervater mit der chronischen Erkrankung, wir können da nicht wirklich viel helfen, aber auch da bleiben wir dran und tragen mit und bitten Gott um ein gnädiges Ende zu seiner Zeit. Dass es ihm leicht macht. Geben dem Mutter Signale, gucken nach der, die nebendran auch Ohnmacht erlebt und tragen sie mit. Helfen ihr. Und da, wo ich selber an Punkte komme, wo ich sage, okay, immer wieder das gleiche Thema, da suche ich mir Hilfe. Und wenn es sein muss, professionell und sagt, nee, Herr, das ehrt dich nicht, das willst du nicht, das akzeptiere ich nicht. Ich tue, was du sagst, zeig mir, was ich tun soll. Und wenn es therapeutisch sonst wo ist, ich akzeptiere das einfach nicht mehr. Aber ich merke, ich komme allein nicht weiter. Mit deiner Kraft gehe ich Schritt um Schritt das an. Und ich erwarte, dass sein Licht dann auch das erhält. Und ich bin noch nicht ganz anders, aber bin auf dem Weg. Der Glaube, der die Welt verändert, eins zurück, bin jetzt so weit gehüpft, ist ein Dreisprung, den ich zusammenfassend euch nochmal wirklich ins Herz legen will. Es gibt nicht ein super tolles Buch, ein Riesengeheimnis, wie werde ich siegreich, sondern es ist eigentlich schlicht. Hab Jesus lieb, da wo du bist. Halt dich an ihn, den lebendigen Gott, und sag, ich weiß, du bist der Sohn Gottes, du bist auf diese Welt gekommen, du hast den Tod besiegt. Wir haben ganz viele Lieder gesungen vom Löwe und Juda, vom Herrn der Herren, von dem, der Sieger ist, vor dem sich jedes Knie beugt. Das ist wahr, Leute, das ist wahr. An dem halte ich mich fest. Und ich tue, was er segnet, und ich lasse, was er nicht segnet. Und dann rechne ich damit, dass dieser schlichte Glaube die Welt verändert, und zwar zuerst hier und dann um mich herum. Dass es der Sieg ist, dass diese Welt und alle Mächte dem nichts entgegenzusetzen haben, weil ich mit Jesus in Jochgemeinschaft bin. Er läuft voraus, ich ihm hinterher, wir gehören zusammen. Und er tut das Entscheidende. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist schon Fakt. Jesus ist Sieger, obwohl die Welt ist, wie sie ist. Obwohl wir warten, dass sie wiederkommt, aber der Sieg ist errungen am Kreuz, das ist Realität. Und da halte ich mich fest an dem Auferstandenen. Sag Jesus, hier. Schlicht, ich kann es nicht fordern, ich kann es nicht machen, aber Ich kann mich auf ihn werfen und tun, was er sagt. Und Leute, ich habe gemerkt, das ist wirklich ein Geheimnis. Dann verändert sich was. Zuerst bei mir, um mich herum und in der Not sogar. Glaubt ihr das? Ja, wenn nicht, probiert's aus. Halt euch Jesus fest, tut, was er sagt und dann sagt, so, und jetzt mach du, Herr. Mach du, verherrliche dich in meinem kleinen Leben. Ich bete mit uns. Jesus, danke für diesen Dreisprung des Glaubens. Und dass das Entscheidende von dir kommt. Du hast uns zuerst geliebt, wir dürfen dich lieben. Du bist es, der mitgeht im Joch, der dabei ist in der Not und nicht von oben nur von der Wolke betrachtet, sondern mit uns hineinsteigt. Und der Sieg, den hast du vollbracht am Kreuz. Du hast der Schlange den Kopf zertreten, du hast Sünde und Tod überwunden. Das ist wahr. Und so rechnen wir damit und vertrauen darauf, dass deine Wahrheit in unser Leben hineinkommt. Danke für diese Ermutigung und diese Wegweisung. Amen.